Ich begrüße ganz besonders unsere Gäste im Internet zu unserem Gast heute Abend, Professor Buchta von der Investitionsbank Berlin. Herr Professor Buchta setzt sich sehr ein für Entrepreneurship und wir haben uns überlegt, ein paar Themen, die von Interesse sind für uns, für Sie, aber vor allem für die Stadt. Wie geht es mit dem Entrepreneurship vorwärts? Und vielleicht ein ersten so Themenvorschlag. Wir haben ja hier in Berlin sehr viel kreative Leute. Die Arbeiter, das Kapital, die alte industrielle Arbeit wandert aus nach Osteuropa, nach China. Die ganzen Elektroabteilungen und was es da so gab, sind allmählich weg. Aber es kommen sehr viel kreative Leute. Mit denen kann man eigentlich was anfangen. Und diese Mischung aus Kreativität und Entrepreneurship müsste doch eigentlich sehr produktiv sein. Herr Buchta, was geht Ihnen so als Bankvorsitzenden durch den Kopf, wenn Sie diese jungen Leute in Berlin sehen, die eigentlich ohne Subvention hierher kommen und tolle Sachen machen, teils anerkannt werden, wahrgenommen werden, teils werden sie nicht wahrgenommen? Könnte man da nicht was machen?
Ja, vielleicht vielen Dank, Herr Professor Faltin, für die Begrüßung. Vielleicht ist es am besten, wenn ich Ihnen kurz erzähle, vor welcher Entscheidungssituation ich stand, als ich mich entschieden hatte, nach Berlin zu gehen. Ich war im Jahre 2002 Mitglied im Vorstand der Landeskreditbank in Baden-Württemberg. Das war eine wohlbestellte Bank, letztlich ohne wirklich große Risiken, wo der Tagesablauf, wie ich mal sagen würde, geregelt war. Und dort war ich unter anderem zuständig für ein Kreditportfolio von rund 8 Milliarden Euro für Immobilien in Sachsen. Und als dann dieses Angebot von Berlin auf mich zukam, hier in Berlin zuständig zu sein für ein Immobilienkreditvolumen von 18 Milliarden, hört sich das auf den ersten Blick so an, als ob man das Risiko dadurch erhöht habe. Aber ich habe mir dann zwei Überlegungen gemacht. Zum einen habe ich von Anfang an gesagt, 18 Milliarden Immobilienrisiken in Berlin sind mir lieber als 8 Milliarden Immobilienrisiken in Sachsen, weil ich dort sehr schwer nur eine Möglichkeit erkannt habe, wie sich das auf Dauer ändern sollte. Diese Chance der Änderung auf Dauer sah ich von Anfang an für Berlin. Das zweite war, dass mir dann zugesagt wurde, dass man diese Wohnungsbaukreditanstalt, wie die früher einmal hieß, die Investitionsbank Berlin, dass man die jetzt umwandeln möchte in eine Bank, die sich viel stärker um Wirtschaftsförderung kümmert. Und als ich das mir dann überlegt habe, bin ich sehr rasch zu dem Ergebnis gekommen, um es mal jetzt sehr oberflächlich zu sagen, das kann man, wenn man möchte, gerne noch einmal vertiefen, aber auf den Punkt gebracht habe ich gesagt, dass Berlin praktisch diesen Wandel, dieses Weg von der Industriegesellschaft hin zur wirklich modernen, wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft, auf diesem Wege ist Berlin schon einen ganzen Schritt weitergekommen. Mit anderen Worten, ich glaube, dass die alten, bis jetzt noch sehr erfolgreichen Bundesländer auf Dauer diesen Umstrukturierungsprozess, so wie wir ihn vor vielen Jahren bei der Kohle im Ruhrgebiet erlebt haben oder im Saarland, dass dieser Umwandlungsprozess auch auf die Industriekernstandorte in Deutschland noch zukommen wird. Berlin hat diesen Wandel hinter sich und das kann man an einer ganz einfachen Zahl belegen. In Berlin arbeiten jetzt schon mehr Menschen im sogenannten Kreativsektor als im verarbeitenden Gewerbe. Also rund 150.000 Menschen im Kreativsektor, rund 135.000 im klassischen Industriebereich. Und ich glaube, dass diese 150.000 bis jetzt erst der Nukleus sind für eine weitere mögliche positive Entwicklung. Und dazu möchten wir als Bank eben möglichst viel beitragen.
Was kann man da tun? Wie fangen Sie die Kreativen ein, vielleicht sogar in Richtung Entrepreneurship? Was kann man da tun?
Ja, ich meine, wir hatten ja schon einmal miteinander eine Diskussion und vielleicht führt es ja heute auch noch einmal auf diesen Punkt, dass Sie sagen, dass das, was wir tun, beispielsweise einem Businessplanwettbewerb, dass das A, nur einen Teilaspekt abdeckt, bin ich sofort bei Ihnen, und B, dass der vielleicht auch zu spät ansetzt. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, wir sind eine Bank und als Bank brauche ich auf jeden Fall, bevor ich letztlich entweder das Geld der Gläubiger oder das Geld des Steuerzahlers Dritten geben kann, brauche ich eben gewisse Fakten, die es erlauben, solche Kredite auch zu vergeben. Und damit bin ich beim entscheidenden Thema. Ich wollte natürlich mit meinem Wechsel damals nach Berlin auch mit dazu beitragen, dass in Berlin der Mentalitätswechsel weiter gefördert wird, weiter voranschreitet. Nämlich Berlin war ja sowohl im Osten als auch im Westen dadurch gekennzeichnet, dass beide Stadtteile in erster Linie auf einer Subventionspolitik basierten. Und deshalb hatten wir gesagt, wir möchten weg von diesen Subventionen. Derjenige, der ein Unternehmen aufbauen möchte, muss in erster Linie auch sein Eigeninteresse einbringen. Und das Eigeninteresse dokumentiert er oder sie dadurch, dass man bereit ist zu sagen, sobald ich kann, in meinem Unternehmen zahle ich diese Gelder, die ich bekommen habe, also diese Kredite, gerne zurück, damit sie auch für künftige Generationen, wie ich gerne sage, nachhaltig dann zur Verfügung stehen. Und aus diesem Grunde haben wir sowohl Kreditprogramme als auch Beteiligungsprogramme. Bei den Kreditprogrammen ist es so, dass wir nennen es Berlin Stadt. Das soll eben jungen Menschen und gründungswilligen Unternehmern helfen, mit relativ kleinen Geldbeträgen erst einmal in die Gänge zu kommen, wie der Name sagt, Start überhaupt erst anfangen zu können. Wir vergeben in diesem Rahmen auch dann Kredite. Das heißt zwar ein bisschen anders, aber das muss letztlich der Endnutzer gar nicht wissen, wie das heißt oder wie das bei uns intern finanziert wird. Und er muss nur kommen und sagen, ich möchte für dieses und jedes Vorhaben Geld. Und dann deswegen haben wir auch sogenannte Mikrokredite jetzt ganz neu eingeführt, wo wir die ganz kleinen Start-ups eben bis zu einer Größenordnung von 10.000 Euro, die vergeben wir praktisch nur auf Basis eines Fragebogens. Da fragen wir überhaupt nicht nach Sicherheiten und solchen Dingen, sondern nur nach der Unternehmensidee, reden mit den Leuten, schauen sie uns an, dann müssen sie uns auf einem Fragebogen ein paar Fragen beantworten und dann kann man diesen Mikrokredit bekommen. Wenn man ein bisschen mehr braucht, bis zu 25.000 Euro, dann ist es natürlich so, da müssen wir, da sind wir auch verpflichtet gesetzlich, schon in eine etwas vertieftere Kreditprüfungsfähigkeit eintreten. Aber das heißt dann, dort geht es in erster Linie darum, dass eben das Projekt in seiner Tiefe analysiert wird, dass ein Businessplan erstellt wird und so weiter. Und dann gibt es den dritten Bereich, dass Leute Kredite für ihr Unternehmen, entweder weil sie es gründen wollen oder weil sie so ein bisschen wachsen wollen, bis zu 250.000 Euro. Und das geschieht dann bereits unter den banküblichen Sicherheiten, dass eben die Sicherheitenlage bei den Leuten abgefragt wird und dann entschieden wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir sagen, viele leiden natürlich darunter, dass sie gar keine Kredite aufnehmen können, jetzt gerade in diesem letzten Bereich. Und deshalb brauchen die in erster Linie Eigenkapital. Und aus diesem Grunde haben wir jetzt ganz neu, aktuell, da sind wir die erste Bank in Deutschland, die so etwas macht, einen sogenannten Kreativfonds aufgelegt. In diesem Kreativfonds stecken rund 50 Millionen Euro drin und daraus wollen wir eben einzelne Unternehmensvorhaben mit Eigenkapital versorgen. Jetzt, was verstehen wir unter Kreativbranche? Die Kreativbranche ist für uns sehr breit gefasst. Die fängt an von Mode und Design über Kunst, Film, Fernsehen bis hin zu Computergames. Also all das, was eben so ein bisschen leicht hip ist, verstehen wir darunter. Und wir haben das so kalkuliert, dass wir am Ende mit diesem Fonds glauben, dass wir nichts draufzahlen werden, sondern der ist in sich so kalkuliert, dass eben von 2, 3, 4 besonders prosperierenden Unternehmen muss der Rest eben dann quasi mitfinanziert werden. Also wir haben das bereits vorexerziert im Bereich von einem Venture Capital Fonds für Hightech hier in Berlin. Und da haben wir dann auch für viele Berliner Technologieunternehmen solches Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Und da sind zwei der namhaftesten. Die eine ist die Jerini AG im Pharmabereich. Und da haben wir schon so hohe Erlöse, dadurch, dass die an die Börse gegangen ist, erzielt, dass wir die Verluste, die wir teilweise im Fonds haben, abdecken können. Und ein zweites Unternehmen, das wurde hier in Berlin, das sind diejenigen, Gate 5 heißen die, das sind diejenigen, die auf den Handys die Stadtpläne übertragen und dass, wenn man in eine Stadt reinkommt, sofort weiß, ob man ins Theater möchte oder welches Kinderprogramm heute ist, dass man das alles übers Handy machen kann. Und die wurden beispielsweise von Nokia in einem bestimmten Entwicklungsstadium aufgekauft. Und solche Dinge, die erhoffen und erwarten wir uns eben dann auch mit diesem Kreativfonds. Wenn ich zu lange rede, müssen Sie mich bitte immer unterbrechen.
Es gibt ja ein historisches Beispiel, das vielleicht ganz interessant ist. Zu Beginn der Neuzeitaufklärung die berühmten Medicis, also reiche Bankiers, die Künstler gesponsert haben, weltberühmt geworden. Und man sagt heute, eigentlich sind wir historisch wieder in so einer Situation, wo wir eigentlich Geld mit künstlerischen Dingen zusammenbringen könnten. Also dieser Medici-Effekt, wenn man das so nennen will, in der Literatur kommt das so auf. Dieser Medici-Effekt war ja damals so, dass eben nicht nur Künstler irgendwas gebaut haben, gemalt haben, Skulpturen gemacht haben, sondern dass das ein Klima geschaffen hat, ein geistiges Klima geschaffen hat, in dem vieles, das werden Sie besser wissen wie ich, an moderner Banktechnologie, Bankideen, der Wechsel, lauter solche Sachen, erfunden wurde und praktiziert wurde. Und bis dahin ist man mit Geldkisten durchs Land gefahren, was ziemlich riskant war. Und später ist man mit Papier durchs Land gefahren. Und wer das Papier geklaut hat, der hing schnell am Galgen, weil klar war, dass er das gar nicht rechtmäßig erwerben konnte. Also das waren ja enorme Produktivitätssprünge im Zahlungsverkehr, im Kreditwesen, bei den Wechseln, bei den Schecks und so. Das ist alles eigentlich damals im Wesentlichen, wenn ich es richtig sehe, in dieser Zeit erfunden worden. Und es liegt der Gedanke nahe, dass das nicht Zufall ist, sondern dass dieser geistige Aufbruch der Aufklärung, was in den Künsten vor allem stattfand, nicht so sehr in der Wissenschaft, da wurde eher so ein bisschen der Deckel drauf gehalten, wenn das zu revolutionär war. Aber diese Künstler haben andere angeregt zu so etwas, was wir heute Entrepreneurship, Creative Entrepreneurship nennen würden. Und es hat unmittelbare Auswirkungen auch auf das Geldverdienen und Bankwesen und so weiter. Das wäre doch ein Modell für Berlin, wenn ich mal so etwas vereinfache und sage, jetzt tun wir mal so, als könnte man aus der Historie auch ein Stück lernen. Das ist ja plausibel, es scheint zunächst plausibel, dass diese Kreativität dann auch überspringt. Dass es da ein Spillover hat in andere Bereiche. Ich überlege immer, was man da machen könnte, um diesen Medici-Effekt hier in Berlin in Gang zu setzen.
Ja gut, also zunächst einmal, das muss ich vielleicht noch einmal sehr betonen, sind wir eine Bank. Und für uns als Bank ist es in erster Linie die zentrale Aufgabe, Finanzierungswünsche von Leuten, die Ideen haben, möglichst zu begleiten. Das heißt also, das Entstehen der Ideen, dieses kreative Klima, die Unternehmensidee, die muss im Prinzip schon da sein. Natürlich können wir uns darüber unterhalten, nachdem wir eben beispielsweise ein Technologie-Coaching-Center haben, wo wir kleinere und mittelständische Betriebe darin beraten, welche Technologien sie kostensparend einsetzen können beispielsweise. Oder indem wir den sogenannten Innovationsassistenten haben, indem wir junge Hochschulabgänger in Unternehmen hineinvermitteln und die im ersten Jahr da bezahlen, damit ganz oder teilweise bezahlen, damit eben dieser Technologietransfer von den Hochschulen in die kleinen Betriebe auch stattfindet. Deshalb kann man natürlich sich schon überlegen, und da sind wir jetzt gerade daran, ob wir nicht auch Creative Coaching Centers gründen. Das heißt, den Leuten eben kreative Leute vermitteln können. Das ist so eine Idee, an der wir gerade arbeiten, weil wir glauben, dass man diesen Kreativfonds dann auch begleiten muss, wobei im Prinzip der Kern der kreativen Idee muss vom Geförderten kommen. Wir können ihn dann begleiten, können ihm eben diesen normalen Gruß dann Arbeiten abnehmen, mit denen die Leute dann nichts so zu tun haben wollen, angefangen von der Steuerberatung bis hin zur Buchhaltung und solche Dinge. Da können wir behilflich sein, weil das sind natürlich oft, sehr oft die Engpässe. Das sind nicht die gleichen Menschen, die sich damit beschäftigen wollen oder auch nicht sollen, ja? Weil die haben ja andere Fähigkeiten. Die sollen eben nicht selber, sagen wir mal, ein kleiner Experte für Rechnungswesen werden. Also insofern glaube ich, dass wir in erster Linie mit Geld behilflich sein können und sollen, aber das muss dann eben auch durch einen, vielleicht könnten wir auch über den Businessplan-Wettbewerb hinausgehen und könnten so einen Entrepreneurship-Wettbewerb ins Leben rufen oder so irgendetwas. Also das könnte ich mir schon alles vorstellen, weil, wie gesagt, wir wollen alles tun, um dieses Potenzial, was Berlin gegenüber anderen Regionen in Deutschland auszeichnet, auch wirklich intensiv ausschöpfen zu können. Es gibt da eine sehr interessante Studie.
Da wollte ich Sie gerade nachfragen, bevor Sie das verraten. Klar, als Bank begleiten Sie. Sie sehen sich nicht im Zentrum sozusagen der Ideenentwicklung, sondern in der Finanzierung. Völlig klar. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass neue Ideen entstehen. Also wenn wir sagen, das überlassen wir irgendwas Nebulosem, ja, vielleicht die Frage, wie können wir denn in diesen Kern hineinstoßen? Und da haben Sie mir vorhin von dieser Studie berichtet, von der ich auch gehört hatte, dass man eigentlich heute technischen Fortschritt und Wachstum anders definiert als früher.
Wobei ich sage, aus meiner Sicht passt dies sogar in die klassische ökonomische Theorie hinein. In der klassischen Ökonomie gab es drei Produktionsfaktoren, Kapital, Boden und Arbeit. Ich sage sehr häufig, so gerne so ein bisschen flapsig, die meisten Banker sind da noch bei der Bodentheorie stehen geblieben. Ja. Nämlich, wenn jemand ein Grundstück hat, bekommt er dafür Kredit. Je nachdem zwischen 60 und manchmal sogar bis zu 100% gehen da manche im Beleihungswert. Und wenn eben jemand tolle Ideen hat, dann bekommt er dafür nichts, weil er kein Grundstück hat. Also das ist für mich einfach stehenbleiben in einem sehr frühen Stadium der Ökonomie, weil der Boden ist heute in den entwickelten Ökonomien nicht mehr der zentrale ökonomische Faktor. Also Kapital, was meistens als ganz wichtiger Faktor genannt wird, sehe ich persönlich, da könnte man fast so ein bisschen sagen, in marxistischer ökonomischer Tradition, für mich ist Kapital letztlich doch ein Stück geronnene Arbeit. Kapital entsteht dadurch, dass irgendwann Menschen gearbeitet haben, dieses Kapital erarbeitet und dann ist es eben vorhanden und dann muss es wieder produktiv eingesetzt werden. Und jetzt der entscheidende Faktor ist also aus meiner Sicht schon immer gewesen, der Faktor Arbeit, aber er ist es heute mehr denn je und er hat sich eben gewandelt von der mehr hand- und armorientierten Arbeit eben zur kopforientierten Arbeit. Und da muss man eben ansetzen. Wie schaffe ich es, dass Menschen ihren Kopf einsetzen, um neue Produkte, neue Ideen, neue Unternehmensformen, neue Vertriebswege, all diese Dinge letztlich zu entwickeln. Und dazu gehört für mich eben ein Ergebnis dieser Studie, die Sie gerade zitiert haben. Diese Studie besagt, dass es, früher hat man immer nur vom technologischen Fortschritt als wesentlichen Wachstumsfaktor in den Wachstumsmodellen gesprochen. Heute versucht man das, was letztlich diesen technologischen Fortschritt ausmacht, was dahinter steckt, mehr zu erfassen. Und da gibt es eben diese Studie, die besagt, dass drei Faktoren dafür, für das Wirtschaftswachstum letztlich zuständig sind, nämlich Technologie, wie gehabt, Talent und Toleranz. Technologie brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu erklären, weiß letztlich jeder, was man darunter versteht, auch wenn es da kleinere Abweichungen der Definition gibt, aber im Großen und Ganzen ist der Begriff klar. Talent heißt das Wissen und Können der Bevölkerung und das ist etwas, was natürlich an dem Wissenschaftsstandort Berlin sicherlich überdurchschnittlich vorhanden ist. Und das dritte Faktor, Toleranz, der ist natürlich jetzt der interessanteste, weil die ersten beiden, die hat man mehr oder weniger schon immer gekannt, aber die Kombination mit diesem dritten, mit diesem Toleranzfaktor, der ist ganz interessant, der dann nämlich besagt, dass in Regionen, wo beispielsweise der Ausländeranteil überdurchschnittlich hoch ist, in Regionen, wo die Vielfalt der unterschiedlichen Landsmannschaften sehr hoch ist, in Regionen, wo ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, in Regionen, wo eine sprachliche Vielfalt zusammenkommt, all diese Dinge, dass dort ein viel größeres Klima der Toleranz herrscht, und dass dies wiederum anziehend wirkt für kreative Köpfe von außen und dass in einer solchen Umgebung sich das kreative Potenzial von innen auch besser entwickeln kann. Auch dafür kann ich ein ganz, ganz simples Beispiel nennen. Als ich dann ab 2003 in Berlin war, habe ich in meiner Bank, und das ist nichts Besonderes, das machen viele andere Banken auch, habe ich sofort zweimal pro Jahr eine Vernissage eingeführt. Das heißt, wir machen im Frühjahr und im Herbst eine Vernissage. Wir haben am Anfang angefangen, kamen ungefähr 100 Teilnehmer. Inzwischen kommen schon so zwischen 300 und 500 Anmeldungen. Zumindest, wie viel das dann letztlich kommen ist in Berlin, weiß man nicht so genau. Hängt ein bisschen immer davon ab, von den Alternativangeboten am jeweiligen Tag. Aber, also eine steigende Nachfrage. Was wir ein bisschen anders gemacht haben, dass wir gesagt haben, auf diesen Vernissagen bilden wir Platz für junge Berliner Künstler. Das heißt, das sind nicht etablierte Künstler, wie es Banken oft machen. Das ist auch wichtig und richtig, will ich gar nicht kritisieren. Aber wir haben gesagt, als Förderbank, als Investitionsbank wollen wir eine Plattform für junge Künstler geben. Und das hat angefangen zuerst mit den bildenden Künsten. Dann kamen Bildhauer und Skulpteure dazu und jetzt sind es auch, haben wir bei der letzten Vernissage vor wenigen Wochen zum ersten Mal einen Fotografiepreis vergeben. Warum? Fotografie ist genau so ein Schnittpunkt zwischen hochmoderner Technologie und künstlerischem Tun. Und da war ganz interessant, dieses Publikum, das da inzwischen ist, ist unheimlich heterogen. Da sind viele Banker dann da, da sind Künstler noch in der Ausbildung da, da sind etablierte Künstler da. Da kommt jedes Mal so ein Klima zustande, dass ich noch nicht eine solche Veranstaltung erlebt habe, wo da nicht auch irgendwelche kreativen Ideen am Abend dann beim berühmten Glas Wein entstanden ist. Und ich glaube, eine solche Plattform zu schaffen, das ist natürlich nicht das große Wachstumspotenzial, was wir damit eröffnen, aber es trägt aus meiner Sicht doch mit dazu bei, dass dieses Klima, in dem noch einmal Technologie, Talent und Toleranz zusammenkommen, dass das gefördert wird. Und wenn das jetzt in Studien in den USA als die zentralen Wachstumsfaktoren determiniert wird, dann kann man das da oder dort hinterfragen. Also ich kann Ihnen auch gleich ein Gegenbeispiel nennen. Dort, wo diese Faktoren Toleranz und Talent nicht so breit gestreut sind, innerhalb der neuen Bundesländer, die höchsten Wachstumsraten haben wir beispielsweise in Sachsen. Also, aber es kann natürlich genau daran liegen, dass nach der Wende dort noch einmal im alten klassischen Stil die großen Subventionen hineingeflossen sind, dass dort Industriekapazitäten aufgebaut wurden bis zu einem gewissen Maß, aber dass das nichts ist, was in die Zukunft hineinträgt.
Ja, und Silicon Valley ist in jedem Kind ein Begriff. Vielleicht könnte man auch von sowas mal sprechen wie Berlin Valley of Creative Entrepreneurship. Also für mich ist die Frage, auch bei diesen Clusters, das ist ja eine moderne Theorie, auch in der Ökonomie, diese Clusterbildung, wie kriegt man die Leute zusammen? Wie haben das die Medicis gemacht, dass da wirklich ein Austausch war? Also es reicht ja nicht, dass in der einen Ecke der Stadt die Künstler sind, in der anderen Ecke die Banker und wohnen tun sie alle in Zehlendorf, sondern wie kriegt man diesen Austausch, diese Konfrontation? Darüber denke ich so ein bisschen nach. Sind das Workshops, sind das Streitforen? Was könnte man machen, um die zusammen? Ich höre oft, die Künstler hocken so unter sich und klagen und die Kapitalisten, die sind so von einem anderen Stern und die Künstler haben so ihre Vorurteile und Urteile über diese Kapitalisten und die Kapitalisten, die Banker und Geschäftsleute haben die gleichen Vorurteile über die Künstler und so geht es allen gut, aber es bewegt sich natürlich nichts. Und das finde ich schade. Und gerade wenn man heute guckt, was Entrepreneurship ist, das Neue in die Welt bringen und das Neue sind Ideen und nicht nur neuer Stahl oder ein verbesserter Stahl, dann ist eigentlich naheliegend, dass heute der Entrepreneur dem Künstler näher liegt, näher ist oder zumindest Teile des Künstlers in das Kreativen, in das Entrepreneurship hineingehen und eben nicht nur Kapital, Boden und Arbeit. Und ich überlege immer so ein bisschen, wie kann man das zusammenbringen? Es ist da, es ist vor der Tür, aber so richtig zusammen geht es nicht. Es pflegen so alle ihre Urteile und Vorurteile. Und da ist so das Stichwort Toleranz natürlich schon mal wichtig. Also es wird immerhin toleriert, dass es ein Tacheles gibt und ein paar Künstler gibt, die nicht so völlig vielleicht dem Normalgeschmack folgen und so weiter. Und Sie haben auch gesagt, ein dieser Faktor dieser Toleranz ist Gay Population. Also da gibt es auch eine andere Untersuchung drüber, dass dort, wo sich so Leute versammeln, ist natürlich ein anderes Klima der Toleranz. Wahrscheinlich aufgrund der Toleranz versammeln sie sich dort. Und das hat Wachstumseffekte. Also San Francisco, New York, solche Städte, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun. Ist sogar schon untersucht. Haben Sie eine Idee oder was könnte man tun, um das auch wirklich Berührungspunkte zu schaffen?
Also ich glaube natürlich nicht, dass man in dem Bereich nicht noch viel mehr tun sollte und tun könnte. Aber ich glaube, das ist genau ein Punkt, wo Berlin bereits an der Spitze der Entwicklung in Deutschland steht. Ich glaube, das muss man auch einmal sagen. Nennen Sie mir eine andere Region in Deutschland, wo das, was Sie zu Recht einfordern, dass man es noch viel besser machen sollte, aber es ist noch nirgendwo annähernd so gut verwirklicht wie in Berlin. Das ist wirklich ein Vorteil von Berlin aus meiner Sicht. Und Wir merken das auch ganz einfach zum Beispiel daran, dass es viel leichter ist, Menschen nach Berlin zu bekommen, wenn wir Arbeitskräfte suchen. Für meine Bank beispielsweise muss ich wegen des Berlin-Faktors muss ich weniger Gehälter zahlen, um zum Beispiel einen Banker von Frankfurt nach Berlin zu holen, ist gar nicht schwierig. Aber wenn Sie den von Frankfurt nach Stuttgart oder
in die Provinz
oder gar in die Provinz holen wollen, oder in die noch größere Provinz, ja, dann müssen Sie dort eben dann finanziell schon einiges mehr drauflegen, dass das geht. Also, aber das galt beispielsweise auch für mich selbst. Ich habe in der Nähe von Zürich gewohnt und ich wäre in keine andere deutsche Stadt gegangen, außer nach Berlin.
Sind Sie Schweizer?
Nein, ich bin nicht Schweizer, aber ich bin entlang der deutschen Grenze 30 Kilometer Luftlinie nach Zürich aufgewachsen. Also von daher glaube ich, dass Berlin schon Nutznießer dieser besonderen Situation ist. Die Frage, wie kann man das noch forcieren, da glaube ich schon, dass man das Thema Wissenschaft, Forschung, Kunst noch enger zusammenbringen muss. Wie? Dafür habe ich natürlich auch kein Allheilmittel. Ja. Aber das ist auch nicht genau meine Aufgabe als Denker, sondern ich muss, wenn Leute wie Sie vielleicht und wie das Publikum hier, wenn Sie Ideen haben, dann muss ich sagen, jawohl, Mensch, diese Leute haben Ideen, jetzt müssen wir unseren Brain anstrengen, um denen die Finanzierung zu ermöglichen. Das ist meine zentrale Aufgabe.
Das ist ein Wort, ja. Ich habe gerade von einem Buch gesehen, eine Beschreibung gelesen, dass da ein angesehener französischer Soziologe sagt, früher war der Künstler das Gegenmodell zum Unternehmer. Der Unternehmer war so der gut situierte, etablierte, der wohnte vornehm und der Künstler war so das Unkonventionelle in wilder Ehe und irgendwelchen merkwürdigen Bedingungen. Und er sagt, heute ändert sich das. Heute sagen die Unternehmer, wir brauchen Flexibilität, wir müssen dynamisch sein, wir müssen weltoffen sein, wir dürfen nicht so Denkschranken uns da auferlegen. Und eigentlich sind das alle Sachen, die bei den Künstlern so zu Hause sind. Also er sagt, diese beiden Pole gibt es nicht mehr. Der Künstler ist nicht der Gegenpol, sozusagen zum Spießbürger, wie man das so früher so platt dargestellt hat. Das ist so der Extravagante und so. Sondern im Gegenteil, heute werden Anforderungen aus der Wirtschaft formuliert, die eigentlich früher dem Künstler zugesprochen werden. Das ist doch eine interessante Verschiebung.
Ja, also ich persönlich, also ich kann diese Sicht absolut teilen, dass es so ist. Und für mich persönlich ist dies ein Ergebnis der Globalisierung. Weil durch die Globalisierung sind es natürlich in erster Linie, glaube ich, zwei Bevölkerungsgruppen, die verstärkt weltweit unterwegs sind. Die ersten sind wirklich die Unternehmer. Wenn sie internationalen Handel betreiben, dann müssen sie ab und zu auch mal zu ihren Kunden gehen, müssen sie in diese Länder. Also ich habe schon mit sehr vielen Unternehmern zu tun gehabt, die schon vor 20 Jahren Geschäftsbeziehungen nach China aufgebaut haben. Das waren ganz kleine Mittelständler, die teilweise 20, 30, 40 Beschäftigte hatten. Aber die haben damals schon die Kontakte nach China aufgebaut. Und das hat natürlich zu einer ganz anderen Weltsicht und Toleranz geführt, wie sie dieser Unternehmer gehabt hätte, wenn er wie sein Vater oder sein Urgroßvater
immer nur auf der Schwäbischen Alb geblieben wäre.
Genau. In diesem Sinne hat die Globalisierung bei den Unternehmern wirklich zu mehr Weltoffenheit und Toleranz geführt, glaube ich.
Wir haben ein schönes Beispiel hier. Vor ein paar Wochen war hier der Herr Wiesner, das ist ein Selfmade-Mann. Der hat sich so hochgearbeitet, im Hauptschulabschluss oder so. Hat bei Neckermann als Lehrling angefangen und hat irgendwann gesagt, die Energiesparlampen sind es. Und hat in China ein Werk aufgebaut, das inzwischen ziemlich groß ist. Wir sind auf ihn gestoßen, weil er unseres Erachtens die besten und preiswertesten Energiesparlampen macht. Er macht auch nur solche Dinger, keine konventionellen Glühbirnen. Und ja, so kamen wir zusammen. Das war vor ein paar Wochen. Jetzt haben wir die erste Lieferung. Und so sieht sie aus, das ist auch das, was sie uns empfohlen hat. Ein paar Innovationen drin. Zum einen kann man sie fallen lassen, gut verpackt. Wir haben den Karton aus China. Der wird so, wie er aus China kommt, das ist eine Großpackung, Teekampagne, Großpackung. Also es ist Projektwerkstatt, ist ja bekannt über die Teekampagne. Und jetzt haben wir eine zweite Kampagne, CO2. Und da ist Megaman, Projektwerkstatt. Und der Karton, so wie er aus China kommt, wird einfach weitergeschickt. Der wird nicht umgepackt. Also wir haben keine Zwischenverpackungen, auch keine Zwischenwege. Das kommt an in Hamburg und wird verschickt. Wird nur noch so ein Adresszettel drauf gemacht und die Post holt die abends ab. Haben wir 23.000 davon verkauft schon. Jetzt kriegen wir nochmal 80.000 nach. Und weil ich Sie sagten, China, er ist da eben nach China gegangen und glaubt, dass er eigentlich so den neuesten Stand hat. Jetzt kriege ich es gar nicht raus. Sie sehen, das ist ein Zeichen für, dass er ökologische Standards einhält, also ein Siegel, das man bekommt. Und diese Lampe ist kürzer als diese normalen. Die sind ja sonst immer ein bisschen hässlich, weil sie so lange vorstehende Dinge haben. Das ist die Petite Economy. Die guckt nicht so vor. Und jetzt hat er sogar eine sich ausgedacht, wo einfach der Kopf der alten Glühbirne, der Kolben drüber ist. Und er sagt, die kommt am besten an. Da sieht man das gar nicht mehr. Und es ist das preiswerteste, also 11 Watt, 60 Watt, alte Leistung, hohe Lichteffizienz und warmes Licht. Diese ersten also haben ja alle so ein sehr kaltes Licht, das ist nicht so schön. Es ist ein warmes Licht und also ist wirklich jemand, wie Sie sagen, der eigentlich als Lehrling Hauptschulabschluss angefangen hat, hat nicht Ökonomie studiert und ist jetzt führend und sagt, er ist besser als Osram und Philips, natürlich ein bisschen auch selbstbewusst, aber... Wir haben das Gefühl, seine Lampen schneiden gut ab, haben alle diese Tests gut abgeschnitten. Also es ist ein Beispiel, sie kommt aus China, dass man eigentlich, wenn man den Mut hat und anfängt, man muss nicht warten, bis die Wissenschaftler oder irgendeiner einem das sozusagen auch zertifiziert, sondern machen. Und im Januar verdoppelt er seine Kapazität auf, glaube ich, 39 Millionen Lampen. Also das ist doch schon was. Das ist genau so ein Beispiel. Und wir sind stolz, dass wir jetzt an so einem Ding mitmachen. Und zur CO2 kann man, ich mache immer heimlich auch ein bisschen Werbung. Ja, haben wir nämlich heute bekommen. So, ich habe noch ein zweites Thema. Das war so Thema Kreativität und schönes Ergebnis. Also Kreativität müssen wir organisieren in der Stadt oder sie ist schon da. Vielleicht kann man es noch ein Stück weit besser zusammenbringen. Nun wird ja Förderung immer mit Subventionen gleichgesetzt. Das ist für mich ein unseliges Thema, weil ich denke, Entrepreneurship, das Neue in die Welt bringen und unternehmerisch mit einer Unternehmensgründung sozusagen in die Welt bringen, das verlangt ja ein Stück weit Mut, das verlangt ein Stück weit alles durchrechnen. So, und dann ist immer der Glaube, das geht eigentlich nur, wenn man Subventionen gibt. Ich sage immer, bei uns bewegt sich der Sargdeckel nur noch, wenn man Subventionen drauf tut. Oder die Ministerialleute sagen uns in der Universität, ja, ihre Studenten, das sind so Schlafer, die müssten mehr kreativ sein, die müssten mehr risikobereit sein, die müssten mehr Ideen haben. Da denke ich, verdammt nochmal, die im Ministerium, Lebenszeitbeamte, reden uns von Ideen. Erst haben sie uns verschult und haben eine Menge gemacht, wo eigentlich so ein bisschen das kritische Denken aufgehört hat oder weniger geworden ist. Diese ganze Verschulung, Curricular, Vergleichbarkeit, haben wir alle so Nebeneffekte, wie so Medizin, da hat man Nebeneffekte, die kein Mensch anguckt. So, und jetzt kommen die Ministerien und sagen, ihr müsst aber mehr Ideen und ihr müsst mehr dies und das. Und ich denke, mein Gott, wir hatten die Ideen, oder? Wo sonst als in der Universität mit jungen Leuten, die noch nicht gebunden sind, die noch nicht starr irgendwo aufgehoben sind. Das sind doch die Quellen eigentlich, doch nicht dass die Ministerialbürokratie. Ich sage nichts, ich will nichts Negatives, wirklich, nicht missverstehen. Ich sage nichts Negatives, nur es gibt Teile in einer Gesellschaft, da ist eher eine Kreativität zu erwarten, wenn man jung ist, wenn man an einem Ort ist, wo man vielen anderen Ideen ausgesetzt wird. Also ist da nicht was falsch? Ist in dieser ganzen Entrepreneurship-Förderung, sind da nicht zu viele Subventionen, ist da nicht zu stark eine falsche Orientierung, ich bringe es mal auf ein Schlagwort, von der Kreativität zur Förderorientierung. Also von der Kreativität zum Förderantrag. Das kann doch nicht gut sein.
Ja, also ich meine, da haben Sie mich natürlich sofort auf Ihrer Seite, wenn Sie Subventionen als verlorenen Zuschuss bezeichnen. Einen verlorenen Zuschuss halte ich genau auch aus diesen Gründen, die Sie jetzt genannt haben, für falsch. Und ich halte verlorene Zuschüsse auch deswegen für falsch, weil in Zeiten knapper öffentlicher Mittel kann sich der Staat so etwas eigentlich nicht leisten, beziehungsweise er entzieht zukünftigen Generationen zulasten der jetzigen die Mittel. Aber genau aus diesem Grunde hatte ich ja gesagt, als ich nach Berlin gekommen bin, dass es ja wohl nicht sein kann, dass was in anderen Bundesländern funktioniert, dass das in Berlin nicht funktionieren soll. In Bayern und Baden-Württemberg und mit Abstrichen auch in Nordrhein-Westfalen hat man in den vergangenen 20 bis 40 Jahren, so lang sind die Zeiträume, hat man wirklich eine Wirtschaftsförderung kreditbasiert aufgebaut, um eben Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Das ist etwas, was man machen kann, durch die Vergabe von Zuschüssen, aber jetzt nicht verlorenen Zuschüssen, aber trotzdem durch die Vergabe von Zuschüssen kann man eben Zeit kaufen. Das ist der wichtigste Faktor. Man kann nicht die Ideen kaufen, aber Zeit. Man kann die Prozesse beschleunigen. Und hier in Berlin war das so, noch im Jahre 2003, respektive 2004 war es so, da betrug die gesamte Wirtschaftsförderung in Berlin 90 Millionen. Um mal eine Gegenzahl zu nennen, in Baden-Württemberg war man damals schon bei 3.500 Millionen, also bei 3,5 Milliarden gegen 90 Millionen. Das sagt im Verhältnis alles. Und dann war es bei diesen 90 Millionen so, 80 Millionen wurden als verlorene Zuschüsse vergeben und 10 Millionen in Form von Krediten, die irgendwann wieder zurückfließen. Und dann haben wir gesagt, das werden wir umdrehen. Und da gab es viele Skeptiker, die hatten damals gesagt, naja, aber in Berlin ist man das gewohnt, seit Jahrzehnten Subventionen und das können Sie gleich vergessen. Das werden Sie nie schaffen. Und das einfachste Argument dagegen war natürlich zu sagen, naja, also Menschen sind Menschen, so unterschiedlich sind die Menschen in Berlin auch nicht, von denen in Nordrhein-Westfalen oder Bayern oder Baden-Württemberg. Also warum sollte es hier nicht funktionieren? Alles ist immer eine Frage der richtigen Anreize. Und siehe da, wir haben dann im Jahr 2004 umgestellt, immer stärker. Und bereits im Jahr 2006, also im vergangenen Jahr, haben wir dann anstatt 90 Millionen 450 Millionen an Wirtschaftsförderung ausgegeben hier in Berlin. Und von diesen 450 Millionen waren 300 Millionen Kredite und 150 Millionen Zuschüsse. Das heißt, wir haben jetzt schon das Verhältnis 2:1 pro Kredite umgedreht von ursprünglich 1:8 oder 1:9 zu Ungunsten der Kredite. Und das ist jetzt mein Ansatzpunkt, wenn eben Menschen sagen, ich habe eine Idee, ich habe aber das Geld nicht selbst, dann gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Sie brauchen eine gewisse Grundausstattung an Geld, wenn Sie ein Unternehmen aufmachen wollen. Da kann man immer darüber reden, ob man mehr oder weniger braucht. Als Banker sind wir immer der Meinung, man braucht weniger. Aber wenn Sie eben nicht den reichen Onkel oder die gut situierten Eltern haben, dann können Sie noch so tolle Ideen haben. Und aus diesem Grunde glaube ich, dass es in dieser Situation für eine Förderbank richtig ist, mit Krediten den Leuten zu helfen, diese Finanzierungslücke zu schließen. Kredite bedeuten natürlich auch, dass diese Frau oder dieser Mann, die die Idee hat, selbst so an die Idee glaubt, dass sie ja bereit sind, als Person haftend für den Kredit einzutreten. Und wenn da keine Sicherheiten da sind, dann ist zwar zunächst einmal für die Bank das Geld verloren, aber die Person selbst hat ja trotzdem auch ein Reputationsrisiko, die werden von den Banken ewig im Auge behalten. Wenn sie wieder mal zu Geld kommen, müssen sie es doch noch zurückzahlen. Das heißt also, die Person steht zu dem Risiko, aber damit auch zur Chance seiner eigenen Erfindung oder seiner eigenen Idee. Und deshalb glauben wir, dass man mit diesen Krediten den Einzelnen stärker zur Verantwortung zieht, aber auch dadurch, dass sie in späteren Jahren voll zurückfließen, können wir diese Gelder wieder für die nächste Generation ausgeben. Hier in Berlin kommt ja noch etwas ganz Besonderes hinzu, im Übrigen in allen neuen Bundesländern, teilweise auch in den alten, aber in den neuen Bundesländern besonders stark, dass es ja hohe Zuschüsse von der EU gibt. Also in Deutschland, ganz Deutschland, ich habe jetzt im Augenblick nur die Zahl für ganz Deutschland im Kopf, bekommt von 2007 bis 2013 von der EU insgesamt 16 Milliarden an Zuschüssen. Und jetzt kann man natürlich wieder hingehen und kann einerseits sagen, wir geben diese Zuschüsse, die wir von der EU bekommen, geben wir auch als Zuschüsse aus, als Verlorene. Oder man sagt, nein, wir wissen genau, dass ab 2013 diese EU-Förderung für Ostdeutschland, die besonders hohe, aufhört. Also nehmen wir jetzt dieses Geld und setzen es in erster Linie revolvierend ein, also wieder im Sinne von Krediten oder von Beteiligungen, sodass das Geld, das geben wir jetzt aus als Beteiligung oder als Kredit und nach dem Jahr 2014 fließt zurück und dann können wir das mit Zins und Zinseszins übrigens, wird es mehr, sodass wir auch dort weiterhin Wirtschaftsförderung betreiben können. Das ist aus meiner Sicht nachhaltige Wirtschaftsförderung und nur so bin ich bereit, Wirtschaftsförderung zu betreiben, hat also nichts mit der alten Subventionsmentalität zu tun.
Vielleicht noch zum Schluss so ein Blick auf den Businessplan-Wettbewerb Investitionsbank Berlin. Sie sind der Präsident, betreibt das, finanziert das, veranstaltet das. Auch da sind so ein bisschen die Ideen zu kurz, finde ich. Also der Businessplan setzt an, wenn der Wettbewerb setzt an, wenn die Idee da ist und dann wird die sozusagen ausformuliert, durchdacht mit nach allen kaufmännischen Seiten und Techniken hin. So mal als Einstieg, ich finde ein bisschen, man müsste auch was tun für die Ideenentwicklung. Meine Erfahrung ist, und bin auch schon 20 Jahre dabei, wenn man die Leute allein ist, lässt mit der Ideenentwicklung, geht es wie bei den Erfindern. Die tüfteln irgendwas Schräges aus, was aber keiner eigentlich braucht. Oder sie tüfteln was aus und kommen nicht weiter, weil sie in der Angst sind, dass es ihnen jemand stiehlt. Für sie sieht die Idee ganz einfach aus, für einen Außenstehenden gar nicht. Und er hat Angst, davon zu erzählen und dadurch bewegt er sich im eigenen Saft und es wird nichts. Und es wäre eigentlich besser, das wissen wir alle, dass man weiterkommt, wenn man positiv, Anregung in einem positiven Feld ist, wo die Leute sagen, Mensch, das und jenes, hast du das überlegt, da kenne ich einen, sprich mal mit dem. Also dieses, die Leute miteinander in Verbindung bringen. Deswegen hier so Labor, Leute erzählen von ihrem Ideenkunstwerk und die anderen sagen was dazu und dann kann man noch so informell ein bisschen drüber sprechen. Bräuchte man nicht für den Businessplan-Wettbewerb als Vorphase auch etwas, eine Organisation, dass man den Leuten hilft, mit ihren Ideen aus dem eigenen Saft herauszukommen?
Gut, also zunächst mal, glaube ich, gilt es positiv festzuhalten, dass der Berlin-Brandenburger Businessplan-Wettbewerb inzwischen der größte in ganz Deutschland ist. Wir haben am meisten Teilnehmer und aus diesen Teilnehmern entstehen auch tatsächlich immer wieder neue Unternehmen und zwar auch dauerhaft. Ich habe jetzt die Zahl der dadurch geschaffenen Arbeitsplätze nicht genau im Kopf, aber es sind, glaube ich, über die Jahre hinweg 10.000 bis 15.000 Arbeitsplätze, die insgesamt durch den Businessplan-Wettbewerb geschaffen wurden. Wenn man natürlich, wie wir es vorhin getan haben und ich glaube zu Recht getan haben, die Bedeutung der Kreativwirtschaft hervorhebt, da muss man dann sagen, dass der Businessplan-Wettbewerb da zu spät ansetzt.
Und auch ein Bias hat so Richtung Hightech. Das ist eigentlich mehr so Technologieentwicklung und weniger so kreative Ideen.
Da haben wir Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob aufgrund unseres ersten Gespräches oder ob wir dort schon Entwicklung waren, weiß ich jetzt nicht genau, aber wir haben da auf jeden Fall die Konsequenz gezogen und haben im Jahre 2006, also das war dann im Juli 2006, haben wir zum ersten Mal getrennt zwischen einem technologieorientierten Businesspreis und einem vertriebsorientierten und allgemeinen. Oder wir haben es differenziert zwischen technologisch und allgemein. Also das ist schon mal, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt gewesen. Und jetzt, dass man die Vorstufe auch noch entwickelt, da hatten wir in der Vergangenheit versucht, das zu unterstützen mit den sogenannten Business Angels. Das waren eben gestandene Unternehmer, die sich meistens schon im Ruhestand waren und dann gesagt haben, ich gehe aber hin und würde junge Leute an die Hand nehmen und sie betreuen. Die Erfahrungen in der Masse waren nicht so überzeugend, sodass wir da für eine kreative Idee, für eine konzeptionelle Idee sicherlich offen sind, weil ich sehe das auch, dass eigentlich das Schwierigste am Unternehmertum, viele sagen ja immer, das Schwierigste ist, an das Geld zu kommen. Aber ich glaube, das ist vielleicht schwierig für Leute, die in erster Linie eine Idee imitieren oder nur leicht abwandeln. Aber für die, die wirklich richtig neue Ideen haben, ist natürlich dieser Entwicklungsprozess von neuen Ideen, das ist ja das eigentlich schumpetersche Kreative. Und wenn wir da gemeinsam eine Idee entwickeln könnten, stünde ich dafür jederzeit gerne bereit. Ich würde mich freuen, wenn Berlin auch die erste Stadt oder Region sein könnte, die den Businessplan-Wettbewerb, den es inzwischen in ganz Deutschland gibt, weiterentwickeln könnte.
Ja, das hat übrigens ein Mitarbeiter von mir eingebracht, der hat das aus Babson mitgebracht, das ist Sven Ripsas, der jetzt Professor für Entrepreneurship ist. Und wir hatten schon damals die Diskussion, dass wir sagen, wir können es nicht einfach aus den USA übernehmen. Man muss es ein Stück adaptieren an die hiesige Situation. Europa ist nicht USA und Berlin ist auch nicht so ganz der Durchschnitt. Also jetzt so nach 10 Jahren oder so, ich glaube 97.
10 Jahre Jubiläum hat man neulich gefeiert.
Erst mal wert, dass man da ein Stück weit vielleicht in diese Richtung geht. Schön, ich glaube, jetzt haben wir eine Pause verdient und unsere Zuhörer auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind. Und gerade aus der Sicht des Bankers, das verträgt sich ja nicht immer. Der Mark Twain hat dem Entrepreneurs gesagt, hütet euch vor den Bankern. Aber das ist auch schon 150 Jahre her.
Wissen Sie, was er dann genau gesagt hat?
Ich weiß, ja.
Sagen mit dem Regenschirm?
Ja.
Ja. Banker sind Menschen, die bei Sonnenschein Regenschirme austeilen und wenn es zu regnen beginnt, sofort wieder einsammeln. Aber ein solcher Banker möchte man natürlich gerade als Förderbanker auf keinen Fall sein, weil als Förderbanker, glaube ich, hat man ja schon eine Idee, dass man etwas beitragen möchte zur Entwicklung der Wirtschaft. Und für mich kann für mich keinen spannenderen Beruf geben, als diese Finanzierungsschließungs Lückenkompetenz, schreckliches Wort, oder diese Bridge-Finanzierung oder Gap-Finanzierung, so etwas immer auf die verschiedensten Arten zu versuchen, in den Griff zu bekommen, das ist für mich faszinierend und ich bin davon überzeugt, ich glaube einfach fest daran, es wird uns in Berlin gelingen, durch die Art, wie wir jetzt an die Thematik herangehen, irgendwann ein zweites Apple, Microsoft, wobei nicht für die Branche, nicht in dieser Branche, sondern von der Idee her, dass wir irgendwann etwas in der Garage entwickeln und es wird ein Weltunternehmen werden. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
Da bin ich auch überzeugt, da tun wir was für. Genau, das ist ja auch die Idee des Labors, dass man so Ideen auch erarbeitet, die sonst in der Wissenschaft oder so vielleicht nicht so vorkommen. Und wir haben eine ganze Reihe von guten Leuten unter uns. Unser ältester Entrepreneur ist der Herr Heising mit einem Patent für Hautcremes und so. Eine ganz spannende Geschichte. Ich werde ihn nachher fragen, was der letzte Stand ist. Nochmal ganz herzlichen Dank an Sie, wenn Sie noch einen Moment da bleiben wollen. Wir machen immer so ein Buffet, erholen uns am Buffet und dann geht es nochmal eine zweite Runde. Da ist jemand da, junge Frau mit einer erfolgreichen Gründung aus dem Internet und die interviewe ich dann.
Prima, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.